Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert Bin Magella.
Herzlich willkommen, liebe Freunde, Freundinnen, zu Episode 109 Bin Mageddon 21 und wir beschäftigen uns heute mit keinem geringeren Thema als Roboot Gilliman oder Roboot Guillaume, wie ich immer dachte, dass er heißt, bevor die Hörbücher rausgekommen sind. Und ich mache das Ganze nicht alleine, wenn ich wir sage, meine ich den lieben Nico und mich. Hallo Nico.
Hallöchen, moin moin.
Wie geht's dir?
Soweit ganz gut. Etwas müde, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich den ganzen Tag einfach mit den Kindern zu tun hatte.
Geht mir aber genauso. Ich bin ziemlich schlappi, aber gut, dass heute ein Thema dran ist, wofür ich innerlich einfach brenne. Und deswegen trägt mich das wahrscheinlich durch die Nacht.
Okay, das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Ich glaube dir.
Voll.
Ich brenne da jetzt nicht so für, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber,
merkt man gar nicht.
Ist okay. Ja. Nein, das ist ja jetzt, man will ihn mal erwähnt haben. Und so, wir haben ja jetzt irgendwie bei so ziemlich jeder, ich sag mal, Oldschool, True Legion auch immer den Primarchen mitbehandelt. Und wir hatten jetzt zuletzt ja auch die Ultramarines, die Jungs in Blau. Und dann passt es auch, wenn wir den Roboot Gilliman heute mal mit aufs Korn nehmen.
Auf
so
jeden.
Klein, all eyes on, nur ein bisschen vielleicht ausufernd.
Bisschen größer, aber wie bei den Ultramarines auch, gibt es im Prinzip so viele Infos, dass wir uns da ein bisschen komprimieren, um das Ganze hier nicht zu einem Badab-artigen Thema auswuchern zu lassen.
Alleine was ihn angeht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Also für alle, die jetzt gehofft hatten, eine wunderschöne Primaris-Story zu hören, weil er ist ja nun mal der Godfather of Primaris in der jüngeren Lore, da werden wir nicht mal im Ansatz irgendein Wort drüber verlieren, bis auf das, was ich gerade gebracht habe.
Ich finde auch seine 40K-Reinkarnation als Modell furchtbar, furchtbar hässlich. Ich finde es eine der beschissensten Modelle, die so in den letzten Jahrzehnten rausgekommen sind für Warhammer 40.000. Und das hat, finde ich, schon was zu sagen, weil da ist so einiges an Müll rausgekommen. Aber ich finde, Gilliman sieht nochmal extra beschissen aus. Vor allen Dingen, wenn du ihn vergleichst mit anderen Primarchen-Reinkarnationen für 40k. Lass uns mal die ganzen Dämonen-Primarchen hinstellen, die einfach, finde ich, durch die Bank super aussehen. Finde ich alle klasse. Aber auch den Löwen, auch wenn der vom Charakter her so gar nicht mein Fall ist, aber der sieht einfach modellmäßig um Längen besser aus als hier.
Das ist ein
Gilliman.
Da hat man auch echt das Gefühl von Erhabenheit, wenn er da halt so daher schreitet. Und ich glaube aber auch, Gilliman war von der neueren Range auch, glaube ich, so der erste überhaupt Primarch, der gemacht wurde.
Furchtbar. Diese Pose. Ja. Und dann das Gesicht, Alter, was ist da denn bitte los? Also, ganz schlimmer Fehlschuss, finde ich. Ich finde den gar nicht gut. Aber auch das wieder Geschmackssache.
Ja, voll.
Wollen wir in Hobby Progress starten? Was hast du so gemacht? Und was wollen wir überhaupt ändern am Hobby Progress? Ich finde es sehr gut, dass du das anstößt. Denn auch dadurch, dass ich die letzten Monate nicht so wirklich dabei war, wegen neuem Job und so. Ich finde, du hast es mit der ganzen Moderation immer fantastisch gemacht. Ich finde das.
Ja, freut mich zu hören.
Sehr, sehr schön, was du da so an den Start gelegt hast.
Ja, gerne und auch weiterhin. Meine Idee ist, dadurch, dass wir jetzt im Hobby Progress früher immer sehr viel themenbezogen gearbeitet haben, macht das jetzt für mich keinen Sinn, weil ich glaube, die letzten 10 Folgen, was hatten wir da an Hobby Progress?
Ja, mau.
Also so wirklich. Und ich finde, das macht auch so ein bisschen was von unserem Podcast aus. Immerhin sind wir ein Fan-Podcast oder ein Lore-Podcast und machen das hobbymäßig, Non-Profit und haben Spaß daran. Und ich erzähle einfach auch gerne von meinen Projekten. Und wenn das halt immer nur themenbezogen funktioniert, nö. Deswegen kriegt ihr jetzt wieder die volle Hobby-Progress-Packung von mir und von euch, von uns allen. Würde ich sagen, voll um die Ohren geschlagert.
Auf jeden Fall. Cool.
Jo. Genau,
also völlig unthemenbezogen. Was hast du hobbymäßig gemacht?
Genau. Und ich eskaliere mal wieder in typischer Nico-Manier. Er hatte ja jetzt vor kurzem mit dem lieben Sebi das Showdown für Legions Imperialis. Und ich suche natürlich immer wieder neue Projekte und habe mir als nächstes Opfer den lieben Jeremy vom Altdorfer Herold herangezogen und habe ihn festgenagelt. Im Januar machen wir eine Old World Schlacht.
Geil.
Ja, und ich hatte die Figuren schon und ich hatte auch in Ansätzen zumindest schon mal grundiert und gebastelt und so. Ja, ich bin gerade voll dabei, Chaos-Zwerge zu bemalen. Und
richtig nice.
Hab da auch schon ein bisschen was fertig. Ich glaube, morgen ist schon die zweite Einheit fertig. Also ich flippe da gerade ein bisschen aus, klassischer Manier. Mal gucken, wie lange das anhält. Auf jeden Fall, jetzt habe ich gerade hobbymäßig Hochwasser.
Nicht nur deine Hosen, sondern endlich auch mal beim Hobby.
Ja,
finde ich richtig gut, dass wir so einen allgemeinen Hobby-Progress machen. Ich mache super viel Fallout, baue gerade richtig viel Gelände. Aber tatsächlich hat der liebe Skriptor Peter eine Legende in unseren Podcast rein darauf hingestoßen, ob jemand Lust auf lieber Buddup hätte. Also quasi die Horus Heresy Regelvariante zum Buddup War. Und ich habe ja noch meine Lamentas hier stehen. Und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Durchsortieren, was ich dafür als nächstes baue, und habe mal wieder Bock, ein paar Lamentas zu machen. Hab ja mal vor über 2 Jahren, glaube ich, diesen Kickstarter von Death Earth Miniatures mit diesen Pluto-Ärmel Scouts gebackt, wo ich immer noch keine Modelle gesehen habe. Aber der gute Mann hat jetzt angefangen, die Modelle als STLs an den Start zu bringen, die man online kaufen kann. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das gegen die Richtlinien von Kickstarter verstößt. Ich habe wenig Gutes zu diesem Menschen zu sagen. Kann ich wirklich im Strahl kotzen, wenn ich Posts von dem sehe, weil ich immer noch keine Modelle in der Hand gehabt habe. Und das war jetzt auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich überhaupt keine Kickstarter mehr unterstütze. Also ganz, ganz fette Sorry an alle anderen, die vielleicht tolle Kickstarter an den Start bringen. Ich mache gar nichts mehr in die Richtung, weil ich das einfach richtig, richtig verbrecherisch und zum Kotzen finde. Und ich mache noch digitale Kickstarter, wo ich STLs back, weil da kann ich mir sicher sein, dass da irgendwann mal was rumkommt. Aber nach meiner Flaute mit Trench Crusade und jetzt auch noch den Pluto-Ärmel Scouts werde ich nie wieder einen physischen Kickstarter backen. Tut mir leid, ich finde das zum Kotzen, wenn Amateure versuchen, auf Geschäftsmann zu machen. Aber da ufer ich hoffentlich jetzt nicht mehr. Ich glaube, da halte ich mich jetzt lieber zurück, weil ich habe da wirklich, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, sagt man vielleicht manchmal auch lieber gar nichts. Aber ja, diese Pluto-Ärmel Scouts würde ich gerne für meine Lamentas benutzen, aber selbst wenn ich die in der Hand habe, würde ich die Modelle am liebsten gleich verklitschen oder in Müll schmeißen, weil ich einfach diesen Typen auch in keinster Weise mehr mit irgendwelchen Insta-Posts mit bemalten Modellen supporten möchte. Wahrscheinlich nehme ich doch die offiziellen 40k Primaris Scouts. Das sind schöne Modelle, die sind modular und sind auch da, wenn man sie haben möchte.
Ja, da musste ich auch echt im Laufe dieser, wie lange ist das hier? 1,5 Jahre, sagtest du?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Kickstarter mal gebackt für unser Buddup-Event letztes Jahr mit genügend Vorlaufzeit, wohlgemerkt. Ich glaube, es sind 2,5 Jahre. 2,5 Jahre ist es her, dass ich den Kickstarter gebackt habe.
Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde das halt, das ist irgendwo auch so ein Running Gag mittlerweile bei uns, so irgendwie in der WhatsApp-Gruppe. Natürlich mit Frust auf der Seite oder derjenigen Seite, die bestellt haben. Ich hab da natürlich jetzt nicht mitbestellt, aber und feier das so ein bisschen, diese Dreistigkeit, die der Typ da irgendwie in den Tag legt, und dass ich das halt immer mal wieder mit einem Schmunzeln sehe, was er da wieder als Ausrede gepostet hat oder was ihr halt dann bei uns in die WhatsApp-Gruppe gepackt habt. Oh, herrlich.
Es ist
wenig vertrauenserweckend.
Unglaublich, unglaublich schlecht. Naja, wollen wir nicht zu weit darauf rumreiten. Ja, wie gesagt, meine Lamentas habe ich wieder ins Auge gefasst. Ich mache viel Fallout. Gerade habe ich nicht so die 40k-Muße, aber ich hoffe, das kommt ein bisschen zurück, wenn ich die ersten gelben, traurigen Marines wieder am Start habe. Ja, wir werden sehen, was da kommt. Wollen wir das Thema starten
mit
dem Sohn von McCrack?
Oh ja, genau. Thema von heute, Rubute Gilliman. Und da fangen wir auch tatsächlich quasi von seiner Geburtsstunde an. Soll nicht heißen, wie er auf Terra geschlüpft ist, sondern was mit seiner Kapsel passierte, die von den Chaosgöttern in die Weiten des Universums gekloppt wurde. Und zwar, die Kapsel schlug ein auf der Welt McCrack. Die befindet sich am östlichsten Rand oder am östlichen Rand der Galaxis und ist eher eine trostlose, unwirtliche Welt, also nicht unbewohnt, definitiv nicht, aber halt eher ein bisschen unwirtlich. McCrack ist Teil eines Sternenimperiums aus vergangener Zeit. Wahrscheinlich früher deutlich größer, jetzt mittlerweile geschrumpft. Und das liegt natürlich nicht zuletzt daran, an den Warpstürmen, die jetzt ja am Abflachen sind nach dem Weltenbrand oder dem Zeitalter des Weltenbrands. Und dieses Sternreich hat tatsächlich in Ansätzen weitgehend das Ganze unbeschadet überstanden. Und McCrack ist ebenfalls einer der Hauptwelten von den ganzen Systemen. Und das zeichnet sich dadurch aus, dass sie halt immer noch zwar eine Reihe veralteter, aber dennoch warpfähiger, kurzreichweitiger Sternschiffe verfügt. Und parallel bauen die sogar auch noch Schiffe, was ja ungewöhnlich häufig ist, mit Unterlichtgeschwindigkeit. Das heißt auch selbst so, um halt noch ein paar Warp-Stürme zu umgehen, die ja lokal vielleicht auch noch da sind, können die halt immer noch Kontakte aufrechterhalten zu den benachbarten Menschenplaneten. Und ein reger Handel ist da und halt eine gesunde Menge auch an Technologie. Und so kam es auch, als dann die abgestürzte Kapsel des Primarchen entdeckt wurde. Die wurde nämlich entdeckt von einer kleinen Gruppe makrakischer Magnaten, die auf der Jagd waren in einem Wäldchen. Und die erkannten halt, dass das irgendwie nicht ein gläubiges, religiöses irgendwas oder magiebedingtes Objekt ist, sondern die haben gleich gesehen, das ist ein Gerät fortschrittlicher Technologie. Und das ist eine Auszeichnung. Auf anderen Welten sah das anders aus.
So ist es.
Ja. Und somit war natürlich auch die Neugier in dieser technologisch gut versierten Zivilisation groß. Und die haben das Siegel gebrochen, der Kapsel. Und siehe da, ein perfekt geformtes Menschenkind, ohne Schnulli, mit einem leuchtenden Nimbus aus goldener Macht, kam zum Vorschein. Und das war natürlich nichts Geringeres als Robute, was da halt zurückgriente.
Ja. So ein bisschen so Primarchenfund done right, ne? Also wenn alle Primarchen auf diese Art und Weise großgezogen worden wären, dann hätte es wahrscheinlich die Horus Heresy auch gar nicht gegeben.
Definitiv nicht. Nee, das wäre anders ausgelaufen. Ich hätte es eher so diese Kindergartenklöbereien gegeben. Also,
ja, ich glaube auch. Also das wären dann alle so reiche, gut gebildete Eltern und dann immer so, ja, der kleine Robute, der kommt jetzt ja auch heute mit seiner, der hat ja ein Dinkelfrühstück, auch zuckerfrei, das ist eine ganz tolle Sache. Und ich möchte auch jetzt übrigens nicht mehr, dass der Konrad ihn noch weiter ärgert.
Ne? Hör auf, also, Konrad, hör auf.
Wir sind eine konzeptionelle Kita und würden dann auch gucken, dass wir das mit dem Außenbereich vielleicht auch auftrennen, dass man dann guckt, die Kinder haben, wir haben ein offenes Konzept, die Gruppen spielen untereinander, aber wenn das mit den Fledermäusen und den Raben jetzt weiterhin noch so läuft, müssen wir gucken, dass wir dann ein anderes Konzept finden.
Vulkan, hör auf, Ferus mit der Ramsel zu hauen, hör auf jetzt.
Ja, so verstehe ich das. Das Hammerspiel spielt man auf dem Brettchen, nicht auf dem Kopf vom Nebenmann.
Oh Mann. Oh, ich glaube, das wäre schon ganz witzig, was da so zum Vorschein käme für Themen. Aber in diesem Fall fiel tatsächlich in ein gemachtes Nest, könnte man sagen. Nicht nur, dass er da landete, sondern auch, er war noch nicht mal Teil dieser Gruppe, wurde das Kind Connor Gilliman vorgeführt. Und Connor Gilliman ist einer der Konsuln, zwei gibt es davon, die zivilisierte und mächtigste Region McCracks, und zwar die große Stadt McCrack Civitas, regierten. Und dieser Connor hat halt gleich irgendwie in diesem seltsamen Kind das Potenzial gesehen, da steckt Großes drin, und hat es prompt adoptiert. In dieser Stelle, das hat er nicht nur einfach so gemacht, das ist tatsächlich eine relativ übliche Praxis auf McCrack, dass man halt die Kinder anderer oder Waisen einfach als sein eigenes Kind adoptiert. Also eher
ist historisch doch auch ähnlich gewesen, ne? Also da wurde doch auch öfter mal von der getöteten Adelsfamilie einfach die Kinder übernommen, so, ne?
Also es ist ja römisch geprägt, das Ganze, kann man ja schon so sagen. Dafür stecke ich zu wenig drin, aber ich kann mir gut vorstellen, es waren halt schon Familienkonstellationen, und es war halt nicht unüblich, dass halt auch andere Kinder bei anderen natürlich so runterkamen.
Da brauchen wir jetzt Dennis wieder.
Ah, Dennis, wo bleibst du?
Wo bist du?
Ich rufe ihn an. Bis dahin.
Telefonjoker.
Daher kam auf jeden Fall von Kind XY oder Kind 13, wurde es halt getauft in Robute mit dem Nachnamen Gilliman. Und genau, wie es halt so üblich ist, für die Primarchen oder für die gut genährten und wohlgewachsenen, er wuchs unnatürlich schnell heran, war super clever, schnell, flink, einzigartig, körperliche, geistige Kräfte, alles typisch Primarch. Und er hat auch quasi alles an Wissen sich angeeignet, was die Lehrer so auf McCrack so wussten, bis zu seinem 10. Lebensjahr. Mehr konnten sie ihm schon gar nicht mehr beibringen. Sein größtes Talent, auch relativ üblich bei einem Primarchen, war seine Kriegskunst. Und die Kriegskunst an sich war auf McCrack auch eine hochgepriesene Wissenschaft für sich. Und somit war es dann halt auch nicht lange her, dass er dann bei Erreichen der Volljährigkeit das Kommando über eine Expeditionstruppe oder Expeditionsstreitmacht erhielt, mit der er gen Norden ziehen sollte. Im Norden waren eher unwirtliche Zustände und auch viele ruppige, Gesellschaften, die er dort befriedete mit einem brillanten Feldzug. Und nicht nur das, er hat auch gleichzeitig die nicht nur unterworfen und unterjocht, sondern wie er es getan hat, hat er quasi auch deren Respekt gleichzeitig verdient oder sich angeeignet. So, und bei seiner Rückkehr, wo er natürlich seinem Vater alles berichten wollte, kam er halt an und bei Sichtmeldung von der Hauptstadt, da merkte er, Moment, da geht ja irgendwas vor sich.
Ja, während Robute abwesend war, nutzte das nämlich der Co-Konsul, ein Mann namens Galan. Der hatte da dann nur darauf gewartet, dass der mächtige Robute mal unterwegs ist. Und der hat einen Staatsstreich gegen Connor oder Konor angezettelt. Und wie sich herausstellte, hegte dieser Galan schon lange, lange Pläne, um eine alleinige Herrschaft über McCrack anzustreben. Und wie das in Rome oder Troja oder was weiß ich immer so gang und gäbe war, Intrigen und üble Machenschaften in den Riegen der Mächtigen waren an der Tagesordnung und so auch da hatte der da so eine Verschwörung konzipiert quasi und hatte schon die Mächtigen und Adligen immer mehr so auf seine Seite geholt und hat wirklich nur darauf gewartet, dass Robute immer unterwegs ist, ja. Diese Unzufriedenen repräsentierten McCracks altes Regime, also das sind dann eher sind so reiche Aristokraten, die halt eher reaktionär eingestellt waren und wenig mit dieser Neuausrichtung und mit diesem ganzen aufstrebenden Handeln von so strahlenden Gestalten wie Robute konnten die halt nicht viel anfangen. Aber Connor kommt halt eher aus so unteren Schichten der Gesellschaft und war den ganzen Reichen dann Dorn im Auge. Ne? Der wollte halt wirklich eine faire Gesellschaft angestrebt, wo irgendwie jeder halbwegs auf seine Kosten kommt und so. Und das fanden natürlich die reichen Gepuderten ziemlich scheiße. Connor hatte Gesetze erlassen, die den Adel von McCrack verpflichteten, ein ehrgeiziges Programm zur Verbesserung der lang vernachlässigten Infrastruktur ihres Landes und zur Vergrößerung der Hauptstadt auf eigene Kosten zu starten. Hassen reiche Leute immer.
Immer.
Die ihren Reichtum aufteilen sollen. Richtig, richtig beschissen.
Merkt man ja an unserer wunderschönen, reichen Steuer.
Ja, es kommt immer nicht so gut an bei den Leuten, die viel Geld haben. Ja, diese Reform machten Connor Gilliman in den Augen des einfachen Volkes nahezu unangreifbar. Das finden die natürlich geil, wenn man das dann auch noch so transportiert, dass die Armen das checken. Dann ist das eine super Sache. Waren aber bei allen, bis auf einige wenige weitsichtige Aristokraten, äußerst unbeliebt. Also die fettgefressenen Reichen wollen natürlich wenig abgeben und
die wollen keine Reform, Leute dann
am besten beseitigen. Ich meine, wer Sachen wie 300 geguckt hat oder Rome oder, das ist dann oft dann so von inneren Intrigen und Giftanschlägen und so gepflastert sozusagen, ja. Mhm. Als robuste Gilliman und seine siegreichen Armeen sich also der Stadt McCrack Civitas näherten, sahen sie den Rauch zahlreicher Feuer und trafen auf Bürger, die einfach von diesen Vorkommnissen berichteten und der absoluten Verdammnis in den Straßen von Civitas Zeuge geworden sind. Galans Privatarmee hat das Senatsgebäude angegriffen, während halt der Pöbel und Mobs, die aufgestachelt wurden, durch die Straßen zogen und nun brandschatzend, plündernd und ja mordend dieses Juwel von McCrack in Schutt und Asche legten. Ja, aber Robute, krass wie er ist, hat er sofort geschaltet und gehandelt, eilte seinem Ziehvater zur Hilfe, kam jedoch zu spät, denn der lag bereits im Sterben. Das hattest du auch in der Ultramarines-Folge schon angeschnitten, dieses ganze Thema, dass tatsächlich das ziemlich, ja, unrühmlich um den Vater von Robute dann bestellt war, dass er halt diesen, ja, Aufständischen zum Opfer fiel quasi.
Ja, der hat also 2-3 Tage durchgehalten mit seiner Palastwache, aber das halt, ja, wenn du halt genügend Adelsleute auf deiner Seite hast, dann hast du da auch keine Schnitte.
Ja.
Ja.
Und dann hat Robute halt aufgeräumt, ne? Hat mit seiner Armee, hat er die bedrängten Bürger von McCrack Civitas befreit quasi, hat diese Söldnerarmeen der Aristokraten hat er halt zerschlagen und ist da wirklich auch mit äußerster Härte vorgegangen, ne? Hat dann die Leiber an den Straßen aufspießen und fehlen lassen und sozusagen als abschreckendes Beispiel auch da präsentiert, war halt wirklich, wirklich wütend, was man ja auch irgendwie verstehen kann. Und hat relativ schnell dann wieder Ordnung hergestellt und auch in den umliegenden Ländereien die ganzen Nester von Rebellen niedergeschlagen. Und das war im Grunde auch so ein Befreiungsschlag, um so die letzten Überbleibsel des alten McCracks zu beseitigen sozusagen. Ne? Also das war irgendwie auch ein notwendiges Übel, um diesen Prozess der Reform zu beschleunigen. Ne?
Ja, ja, ja. Und da kommen halt jetzt auch genau an dieser Stelle ja seine, ja, ich sag mal, Talente halt zum Einsatz.
Total.
Ja, und also klar, dieses mit der Kriegsführung und Co., aber er ist ja auch halt so ein absoluter Organisationsgenie, quasi ein Tausendsasser, was die Planung angeht.
Er hat halt direkt geschaltet, ne? Hat den Adligen ihre Titel entzogen und konnte halt sofort handeln, weil jetzt hat er halt die Leute, die Robute und seinem Vater immer ein Dorn im Auge waren, hatte er jetzt halt handfest auf dem Präsentierteller, um die zur Strecke zu bringen. Und nicht mal kriegerisch, sondern einfach durch Politik, ne? Weil so hatte er jetzt quasi alle, die sich gegen ihn gewandt hatten, hatte er an die Wand gestellt und hat die einfach nackig gemacht, ne?
Ja, er hat den quasi sämtliche Rechte entzogen, ne? Also klar, irgendwie hat den vielleicht noch irgendwie ihre wirtschaftliche Macht gelassen, aber alles, was an Rechten und Co. noch zur Verfügung stand, das hat er vom Teller gewischt.
Ja, so und so im Prinzip war McCrack stärker als je zuvor nach dieser ganzen Aktion und Robute hat das Kommando übernommen.
Ja, genau. Absolut unangefochten. Platz 1. Mhm. Genau, der gute Makro-Organisator konnte dann endlich sein Geschick präsentieren. Genau, und wenn man jetzt so ein bisschen aus der Gesamtansicht McCrack rauszoomt, wie man das so bei guten Computerspielen so machen kann, sieht man halt den ganzen Sektor Ultramar von oben einfach mal. Und etwas weiter außen, am Rand dieses Ultramar-Sektors, gibt es einen Planeten Espandor. Und auf Espandor leben die Espandorianer. Witzig. Nein, und es begab sich im Jahre 832 M30, dass der große Kreuzzug, angeführt vom Imperator himself, auf Espandor anlandete. Und Espandor ist halt am äußersten Rand dieses Weltennetzwerks, welches sich dann halt rund um McCrack und Co. halt so existiert. Und von den Bewohnern, von den Espandorianern, hörte jetzt der liebe Imperator von der Existenz generell erstmal von McCrack und von diesem ganzen alten Sternsystem. Und da war auch von dem bereits bis dorthin, ich sag mal, bekannten, sehr außergewöhnlichen Sohn des Konsuls. Und so, was dann halt von dem erzählt wurde, wie groß er ist, wie schön er ist und was er nicht für ein tolles Planungsgenie ist. Dadurch kam dann halt schon mal raus oder hat er geahnt, na, das kann ja wohl niemand anders als einer meiner Söhne sein. und wollte sich dann prompt auf den Weg machen nach McCrack, um halt seinen Sohn in die Arme zu schließen. Aber auf einmal keimte irgendeine Warp-Turbulenz auf, und zwar von heftigster Natur, und schmetterte quasi den Anflug, angeführt vom Imperator, der ja heutzutage das goldene Licht ist, schmetterte ihn ab und verhinderte jede Art von Erreichen des Systems. Und zwar für nicht weniger als 5 Jahre. Und das finde ich ganz schön heftig, was da halt so los sein musste. In diesen 5 Jahren, wo natürlich der Imperator auf der Stelle stand und hoffte, bald endlich zu McCrack durchzudringen, er hat in der Zwischenzeit der gute Robute dafür gesorgt, dass die Städte auf McCrack nicht mehr wiederzuerkennen waren. Und zwar ganz in römischer, wunderschöner Manier hat er kristallene, glitzernde, marmorne, glänzende Stahlstreben, was auch immer, die Städte aufgebaut und sehen jetzt schöner aus als je zuvor. Parallel hat er für eine wirklich super funktionierende Armee gesorgt, die gut bewaffnet ist, bestens ausgestattet und vor allem auch bestens trainiert. Für die hat er gesorgt und die waren gerade im Begriff oder waren schon dabei, sich für Operationen in der unmittelbaren Umgebung fertig zu machen. Auch wenn man jetzt von Espandor als Imperator nicht zu McCrack durchdringen konnte, gab es halt immer noch Systeme, die von McCrack aus erreichbar waren. Und ab diesem Moment hat sich der gute Robute schon gedacht, okay, wir werden jetzt mal den interstellaren Raum angehen und halt die unmittelbaren Umgebungen abchecken und auch mehr Kontakt zu den anderen Planeten aufnehmen. Das liegt nämlich daran, dass in diesen alten Bibliotheken des abgesetzten Adels, da ist er nämlich auf Fundstücke von alter Natur gestoßen. Und zwar über ein gigantisches, uraltes, riesiges interstellare Reich. Da hat er vom Zeitalter der Technologie irgendwelche Folianten gefunden und hat gewusst und erfahren, da gibt es doch noch mehr draußen. Und somit wollte er nun jenseits der Meere der Nacht losziehen und die Einigkeit sammeln. Ach so, jenseits der Meere der Nacht, das ist ein altes wissenschaftliches Wort für Ultramar übrigens. Okay. Genau. So, und dann hat er nämlich dafür gesorgt, dass in der unmittelbaren Umgebung, falls es Konflikte gab auf irgendwelchen Planeten, die hat er zufrieden gebracht, also befriedet, möchte ich behaupten, und hat deutlich mehr Handel hervorgerufen in der unmittelbaren Umgebung. Also wirklich nicht nur McCrack, sondern das komplette erreichbare Sternenreich, was da nun versiegelt oder warp versiegelt war, hat er wirklich wirtschaftlich zum Florieren gebracht.
Spiegelt, finde ich, auch das alte Forgeworld-Modell gut wieder. Also es gibt ja das Heresy-Primarch-Modell von Robert Gilliman, der auf diesen Marmorstufen steht und mit dem Gladius sozusagen so dirigiert.
Ja.
Mit den Bannern im Hintergrund. Das finde ich richtig, richtig gut, weil das hat so richtig viel Charakter. Das ist nicht so dieses, oh, imposanter, krasser Primarch in der crazy Pose, sondern es ist so richtig, spiegelt so richtig seine Vielseitigkeit, seine Weitsicht und seine Besonnenheit wieder, ne? Also finde ich ein sehr gutes Modell. Das mag ich eher an den klassischen, sage ich. Für mich ist das einfach, das ist ja schon ewig her, dass die ersten Primarch-Modelle für Horus Heresy rauskamen. Aber für mich spiegelt das sehr gut diesen Charakter wieder, was diese ganze Reihe von den klassischen Primarch-Modellen für Horus Heresy halt auch irgendwie ausmachte, ne? Die hatten alle wirklich, wirklich Charakter und waren nicht nur irgendwelche überladenen Chefmodelle sozusagen.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die komplette Forgeworld-Reihe Primarchen, ich finde auch, also mir fällt da jetzt nicht unbedingt irgendeines dieser Primarchen-Modelle ein, was nicht unbedingt den Charakter des jeweiligen Primarchen nicht nicht einfängt.
Na, ich finde, also, da haben sie wirklich gute Arbeit geleistet, einfach, ja. Weil das nicht nur dieses, okay, das ist ein krasser Typ, das sehe ich bei den ganzen 40k-Primarchen auf jeden Fall. Nee, die haben auch wirklich eingefangen, was diesen Charakter ausmacht, so, ne?
Ja.
Finde ich erstaunlich, wie das funktioniert, das auf so einem
Ich Modell, musste jetzt
dass,
kurz überlegen, sich, aber genau, ich habe mich jetzt
bei den Primaris-Modellen überlegt, die haben ja immer diese standardheroischen Posen, da gibt es dann 5 verschiedene, ja. Und die werden dann immer wieder angewandt und sagen eigentlich nichts über so einen Charakter aus, aber ich fand, bei den Horus Heresy Primarchen-Modellen haben sie wirklich fantastische Arbeit geleistet, das einzufangen, was diese Charaktere auch außerhalb des Schlachtfeldes ausmacht, ne?
Ja. Ja, und ja, wie du schon sagtest, das passt halt auch zu seinem Charakter. Also dieses Modell, wie er da halt diesen Gladius hält. Ich musste kurz überlegen, aber das fiel mir dann tatsächlich sofort wieder ein, kurz nachgedacht. Ja, kein Vergleich zu dem neueren Modell. Definitiv nicht. Genau. Genau, also 5 Jahre später, 837 M30, kam der Primarch, der Imperator nun endlich auf Macrack an, und der hat auch gleich, oder er hat sich nicht verstellt, wie bei vielen anderen wilderen Primarchen, wie bei Ferus Manus, Leman Russ und so weiter, oder Mortarion, Vulcan, da hat er überall irgendeine Art von Tarnidentität angenommen, um halt irgendwas zu machen, sei es jetzt hier dieses Wettessen mit Leman Russ oder
ja,
so.
Ja, wollte gerade sagen, da hat er sich auch ganz oft der Mythologie der Heimatplaneten unterworfen erstmal, ja. Um halt sich da so reinzusneaken. Und bei Gilliman hat er halt direkt diesen Pragmatismus erkannt und halt diese Klarheit in seinem Geist, dass er das gar nicht braucht.
Ja, genau. Und der kam halt da an, und Gilliman hat ihn gesehen, ihn als den erkannt, wer er ist, und schwor halt dem Imperator sofort die Treue. Der hat tatsächlich aber auch schon im Vorfeld so eine Ahnung gehabt, dass er ein Teil eines größeren Ganzen war. Also selbst er hatte das schon so in den Fingerspitzen gefühlt. Es liegt aber auch vielleicht daran, dass er bereits er hat eine ausgeprägte analytische Intelligenz, und selbst im Vergleich zu den Primarchen-Kollegen ist das halt nochmal eine Spur mehr, was er da so drauf hat. Und parallel, wie er das ja natürlich im Ultramar-Sektor bereits gemacht hat, hat er ein absolutes atemberaubendes Talent, was die Staatskunst angeht. Und er ist ein absoluter Makroorganisator. Und ich glaube, dieses anfängliche Modell, was wir letztes Mal bei den Ultramarines schon hatten, also diese Grundstrukturen, die schon rein intuitiv den Indigene gelegt wurden, das hat er, das kommt nicht von ungefähr.
Total. Also das hattet ihr auch ziemlich gut besprochen in der Folge, wo ich leider so früh weg musste und dann nur zum Ende wieder da war.
Ja, passiert.
Die 13. Legion wurde halt in kürzester Zeit seinem Kommando unterstellt. Das war nicht wirklich selbstverständlich. Das lief bei anderen Legionen teilweise anders. Und bei ihm hat das halt sofort gefunkt quasi. Und die waren halt auch alle Feuer und Flamme. Gilliman ist im Prinzip der Archetyp eines Genvaters, den du als Space Marine haben willst. Der liebt seine Söhne genauso, wie sie ihn lieben, und erkennt sie aber auch als das, was sie sind, ne? Als so ein Allround-Werkzeug, und sieht halt auch nicht nur den Krieger da drin, sondern sieht das große Ganze. Das ist bei den Ultramarines halt super wichtig. Das spiegelt sich ja schon in den 500 Welten von Ultramar wieder, dass einfach Gilliman sieht nicht den Space Marine als den Krieger und den Eroberer, der natürlich ist, aber Gilliman sieht halt noch viel, viel mehr und sieht halt auch jedes kleine Männchen, jeden Arbeiter, jeden Vorgang im Imperium als miteinander verstrickt. Alle sind nur kleine Zahnräder, um das große Ganze am Ende zu bewerkstelligen, die große Vision seines Vaters. So ist der Space Marine genauso ein Zahnrad wie irgendein Schreiberling, der im Büro sitzt und Waffenbestellung macht oder Bleistiftminen fürs Administratum anfertigt. Das ist für ihn alles, gehört dazu, und alles funktioniert nur, weil das andere funktioniert.
Ja. Das spiegelt sich halt auch da gleich wieder. Wie viele Primarchen hatten Probleme mit den terranischen Legionären und wie wenig, also gar kein Problem er mit den terranischen Legionären hatte. Genau.
Er hat halt mit seiner Redekunst auch sofort klargestellt, okay, ihr seid das, was ihr seid. Die Vision meines Vaters ist die perfekte Vision, dieses Imperium der Menschheit zu vereinen und wir gehen das jetzt an. Und ja, wie man auch in anderen Geschichten, wo andere Legionäre ihren Genvater das erste Mal trafen, da ist halt dann auch viel, ja, die sind halt aufgeregt und wissen nicht, wo die Reise hingeht. Und besonders bei den World Eaters sieht man halt auch, wie es nicht gehen sollte. Und mit so Zweifeln und so Unbehaglichkeit vor der Zukunft hat Gilliman halt sofort aufgeräumt. Ne? Der sieht halt auch sofort, okay, was muss jetzt gerade angegangen werden? Okay, hier ist jemand unsicher, weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Gilliman räumt diese Zweifel sofort aus der Welt, weil er sofort sagt, ey, was wir machen, ist der Wille meines Vaters und das ist das einzig Richtige. Und wir räumen jetzt damit auf und hier ist vorne, da geht's lang. Komm, wir gehen in diese strahlende, positive Zukunft. Das ist niemand, der irgendwie Zweifel oder ja destruktives Denken in Seelen streut. Gilliman ist jemand, der positiv in die Zukunft blickt und immer guckt, dass er das möglichst gut anpacken kann. Ne?
Ja, absolut. Und wie du schon gleich eingangs meintest, das ist wirklich den Vater, den man sich wünschen möchte.
Ja.
Und nicht so eine prügelnde Sacksau.
Ja, genau. Er hat halt auch direkt diese Vision erkannt und hat das Kommando halt freudestrahlend, hat das Kommando über die 13. Legion übernommen, ja, und wollte die nicht nur anführen, sondern wollte sie auch verändern. Wollte diese Legion im Sinne seines Vaters formen und sein Wissen so einbringen, dass es dem großen Ganzen am besten nutzt, dem höheren Wohl quasi. Ja, das setzt sich halt aus vielen Sachen zusammen. Ne? Bei Gilliman sind es halt natürlich sein natürliches Talent für Eroberungen, Feldzüge, Kriegsführung, aber genauso für Diplomatie, Politik, Wirtschaft und ja, das manifestiert sich halt alles in dem Primarchenrobot Gilliman und genauso formt er seine Legion. Die Space Marines, wie ich schon meinte, sind für ihn nicht nur Krieger, die zur Eroberung dienen, nein, für ihn ist auch, was ja auch ganz viel bei den späteren Verräterlegionen schon im Vorfeld diskutiert wurde, ja, was machen wir eigentlich, wenn das Ganze hier vorbei ist, wenn der große Kreuzzug erfolgreich war? Sind wir dann nutzlos? Sind wir dann obsolet? Und mit diesen Gedanken, der konnte bei den Ultramarines überhaupt nicht Fuß fassen, weil Gilliman von vornherein gesagt hat, ey, ihr kriegt alle einen besten Kumpel an Menschen an die Hand. Ihr seid wichtig, selbst wenn es nichts zu kämpfen gibt. Ihr seid auch Politiker. Ihr unterstützt die menschlichen Gouverneure. Ihr habt ein Verständnis für Wirtschaft. Ihr habt ein Verständnis für Politik. Ihr könnt genauso übernatürlich, übermenschlich glänzen in Zeiten des Friedens wie in Zeiten des Krieges. So. Und das ist ja genau das Richtige, um ja auch jede Häresie im Keim zu ersticken. Also so, ja, glaube ich, hat er auch das Ultramar-System halt auch unter seinen Tetrarchen, glaube ich, aufgeteilt. Glaube ich, war das? Waren das bei ihm die
Tetrarchen? Ja, ich glaube, das waren Tetrarchen, genau.
So, also dass er schon die so mit so Regierungstiteln auch geschmückt hat, seine obersten Kommandeure. Und zeigt halt auch, ja, selbst wenn hier gerade nicht der dicke Bolter-Porn abläuft, ihr seid halt genauso gut, irgendwie hier in die Diplomatie zu gehen und sowas, ne? Also total gut.
Genau, und das merkt man halt auch ganz deutlich. Der fing ja auch sofort an, ne, diese bei der Erschaffung oder für die Erschaffung des Reiches Ultramar zu sorgen. Und er hat zwar noch so ein bisschen die, ich sag mal, die Legion grundlegend reorganisiert, aber so richtig doll mit dem Hackebeil musste da gar nicht mal antreten.
Nee.
Und genau, er. Das war einfach auch schon genbedingt ganz häufig mit bei denen von der Partie. Das hatten wir auch in der letzten Folge schon erwähnt, dass sie halt ja schon von Anfang an auch immer rein inspirationstechnisch immer schon mit den Menschen zusammengearbeitet haben und irgendwo da als Bindeglied für Struktur und Co. gesorgt haben. Und er hat jetzt quasi nur noch den Feinschliff angesetzt bei dem bei seiner Legion und jetzt war es halt am Ende wirklich eine elegant strukturierte und ausgeklügelte Streitmacht. Und ansonsten musste er da gar nicht mehr so viel tun. Genau. Im Endeffekt hat er halt auch nochmal das Besondere gesehen, dass er halt jetzt nicht wie schon ganz ursprünglich auf McCrack mit so einem Adelsgedächtnis irgendwie da noch großartig, also so Leute, die halt nur im Ego unterwegs waren, völlig narzisstisch unterwegs, das hat er nicht mehr eingesehen, Und hat die komplette Führung auch nochmal so ein bisschen auf rücksichtslos, unparteiisch und auf effizient geschult. Und er sah nämlich nicht die, dass die Bedürfnisse des Einzelnen obliegen, sondern halt sich jedes einzelne Bedürfnis dem großen Ganzen untergeordnet werden muss. Und das hat er halt auch rigoros durchgesetzt. Aber, und das sollte man auch nochmal besonders erwähnen, er hat auch dafür gesorgt, dass man sich dann nicht einfach nur sinnlos für das Große und Ganze opfern soll, sondern dass es halt auch wohl überlegt sein sollte, dass man nicht einfach sinnlos sein Leben verbraucht. Also es war alles halt der Analyse unterworfen. Und deswegen haben die ja auch immer dieses Theoretiker mit ins Boot gebracht. Theoretiker und Praktiker sind ja so zwei typische Begriffe, die man mit den Ultramarines in Verbindung bringt. Und dass man halt immer im Vorfeld überlegen sollte, ob das im Theoretiker, ich sag mal, das Opfer nachher im Praktiker überwiegt, um das dann halt das Ziel zu erreichen, um das Große und Ganze zu erreichen oder das große Ganze zu erreichen.
Ja, so hat er auch so Abweichungen im Charakter der Space Marines relativ gut im Griff. Ne? Du hast natürlich total unterschiedliche Charaktere innerhalb der Space Marines, aber dadurch, dass sie immer diese Abwägung machen, hält man sich da relativ gut in Schach, ne?
Ja.
Also du hast schon, das siehst du auch dann später bei den Nachfolgeorden der Ultramarines, einen sehr ausgeprägten Drang für Leistung, Tapferkeit, Ehre des Einzelnen ist super, super, super wichtig und pusht dich da natürlich auch hoch. Also das siehst du in den Rängen, das siehst du in den Auszeichnungen. Wir hatten das bei den Marines Errands zum Beispiel, dass die sich so immer selber übertrumpfen wollen und dann möglichst den heldenhaften Tod sterben, bevor sie irgendwie da nochmal ein zweites Mal drüber nachdenken. Da ist das natürlich ein bisschen ausgeufert. Aber am Ende ordnet sich dein eigener Ehrgeiz immer dem Gehorsam gegenüber Hierarchie und Ordnung unter. Das ist besonders bei den Ultramarines, muss dem Ganzen bedingungslos Folge geleistet werden. Das hast du bei Nachfolgeorden, reißt das so ein bisschen aus, aber an und für sich ist das die Kernessenz der Ultramarines. Klar, Ehre, Leistung, Gewinn, das ist immer wichtig, aber das Ganze muss dem Großen und Ganzen der Hierarchie und der Strukturen untergeordnet werden. Ne? Und als die 13. Legion dann auch von Gilliman übernommen wurde, wurde die ganze Heraldik auch so ein bisschen verändert, wurde in so ein tiefes Blau mit Goldprägung geändert, die alte Ultima-Glyphe, die Sternkarten von Ultramar zeichneten, wurde als Legionssymbol verwendet, das kennen wir alle, das große weiße Omega umgedreht quasi. Und das soll auch widerspiegeln, dass sie die Werte der 500 Welten übernommen haben und auch das sozusagen als ihr geistiges Erbe sozusagen anstreben und das nach den Worten von Gilliman auch über die Sterne hinaus sozusagen verteilen wollen. Und das ist so die Kernessenz, die sie verbreiten wollen und als beste Vision für das Imperium der Menschheit sehen.
Da hat er ja auch schon ganz gutes Potenzial am Start mit 250.000 Legionären. Da konntest du da schon ganz gut was machen mit.
Da kann man auf jeden Fall ein bisschen was mitreißen, ja.
Genau. Genau, und wir haben uns halt auch überlegt, wie kann man nochmal so ein bisschen, zumindest so ein bisschen was erzählen von Gilliman über ihn persönlich und was er teilweise halt auch durchgemacht hat. Und er hat halt wirklich viel, vor allem jetzt auch in der jüngeren Lore natürlich, Geschichte geschrieben. Und Andy und ich, wir haben uns beide uns so einen kleinen zeitlichen Schnipsel uns ausgesucht, wo wir nochmal so ein bisschen Licht drauf werfen wollen, aber vor allem vielleicht auch, was in ihm vorging zu dieser Zeit und womit er halt auch erstmal klarkommen musste.
Ich glaube, zeitachsenmäßig fängst du an, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das. Ja, auf jeden Fall. Und das passt halt auch. Und ich möchte zu einem der berühmtesten Konflikte der Horus Heresy wechseln. Den kennen viele bereits. Und zwar der große Kampf auf und in und um Kalth. Genau. Kalth ist eigentlich eine wirklich, wirklich wunderschöne Welt am äußeren Rand von Segmentum Ultima und galt mit ihren Schiffswerften und allem drum und dran so ziemlich fast genauso toll wie, also oder ertragreich wie McCrack himself. Also es war wirklich ein absolutes Praline vom Ultramar-Sektor. Und zu Zeiten der Horus Heresy kam es dann so, da wusste Robute noch nichts von irgendeiner Art von Verrat. Und Horus, der war bereits bekannt als Kriegsmeister oder war schon ausgerufen als, und das fanden bereits die Ereignisse auf Istvan 3 und 5 statt. Und davon wussten die Ultramarines aber noch nichts. So, und dann hat Horus gesagt, okay, wir müssten jetzt einfach mal eine große Ork-Invasion aufhalten, und zwar im nahen Viridian-System. Und zu diesem Zweck hat er die Wordbearers und die Ultramarines zusammen in einen Topf werfen wollen, damit die dann zusammen dieses Projekt angehen. Robute wusste von vornherein, wir brauchen nicht die, also ich glaube auch die Wordbearers sind ja mit die, ich sag mal, zahlenstärkste Legion damals gewesen. Genau, und der wusste halt auch gleich, okay, das ist Quatsch, wir brauchen jetzt nicht zwei so riesige Legionen in voller Legionstärke, um halt so ein Orkreich Platz zu machen. Das ist nicht unbedingt notwendig. Vor allem nicht, nachdem der Imperator und Horus himself eigentlich auf Ulanor eigentlich für klare Kante gesorgt haben. Okay, aber er hat eingesehen. Uli, genau.
Auf Uli.
Und aber Robute hat gemerkt, okay, auf diese Art und Weise können wir was machen. Und zwar ein Riss zwischen den Legionen kitten. Und zwar hatten wir uns bei der Ultramarine-Folge ebenfalls für so einen kleinen geschichtlichen Snippel entschieden. Und ich hatte mir Monarchia ausgesucht. Und seitdem Monarchia jetzt platt ist wie eine Flunder, geschliffen durch die Ultramarines. Und das hat ja immer so auch an Robut genagt. So, das fand er nicht gut, wofür er da benutzt wurde, und er fand das auch nicht toll, dass seine Legion genau sowas, zu sowas, ich bin nicht Lieben Rust, könnte man sagen.
Ja, ich finde sowieso, wie das so dargestellt wird in dem Roman, es ist ja alles aus Sicht der Wordbearers, und dadurch hat man wenig Einblicke erstmal in das Denken der Ultramarines, so, ne? Ja. Weil die sind da ja super schroff und super hart, ne?
Ja. Und die sind auch not amused, also, nicht ohne Grund waren das die ersten Ketzer, könnte man sagen. Naja, aber Robute hat sich gedacht, okay, dann kommt Lorga vorbei mit seiner Legion und dann können wir irgendwie zusammen mal eine Action machen und sieht das, wie gesagt, als große Versöhnungsgeschichte an. Gesagt, getan. Die sammelten sich, die Ultramarines ahnten wirklich nichts Böses. Aber wir wissen ja alle, die Wordbearers waren bereits böse und wollten noch mehr böse sein. Und auf diese Art und Weise versuchen halt die Ultramarines so kalt zu erwischen, dass sie vielleicht sogar endgültig ausmerzen können. Und vor allem Rache nehmen für Monarchia. Somit geschah es, dass halt die Wordbearers, lange Rede, kurzer Sinn, die haben die Ultramarines angegriffen. Die Ultramarines lagen vor Anker mit runtergelassener Hose, alle Schilde waren unten und wie man das ja aus der, ich sag mal, 40k-Lore kennt, diese Raumschiffe brauchen echt lange, um fit zu sein, Waffenbatterien hochladen etc., die Antriebe starten, und somit wurde halt ein Großteil der Ultramarine-Flotte vor Anker zerstört. Parallel wurden Orbitalplattformen rund um den Planeten Kalth geentert und der berühmt-berüchtigte vom dunklen Mechanikum ausgestreute Schrottcode machte ebenfalls vieles kaputt. Naja, und Kalth zeichnete sich ebenfalls auch noch durch ein unfassbar krasses Verteidigungsnetzwerk aus Verteidigungssatelliten und bodengestützten Lasergeschützen und was weiß ich nicht alles aus. Und das war halt korrumpiert worden. Und das nutzten die Worldbearers natürlich so ziemlich gegen jedes Ultramarine-Schiff ein. Aber auch sogar, und das finde ich so krass, das muss so heftig gewesen sein, dass es sogar systemnahe Planeten platt machen konnte. Und naja, die haben da halt ordentlich für klare Kante gesorgt, auf ihre Art und Weise und sich für Monarchia gerecht. So, aber jetzt müssen wir uns einfach mal einmal kurz in diese Situation reinversetzen. Und darauf wollte ich eigentlich mal das Auge werfen, was in Gilliman losging. Also, Gilliman war gerade dabei, als der absolute Makroorganisator zwei gigantische Legionen samt Schiffe zu koordinieren und nicht nur die Legionen, sondern auch die unterstützenden Elemente der Solar Auxilia und aller anderen imperialen Streitkräfte und halt auch noch dazu, im Endeffekt, wenn irgendein Munitiorumsadept an ihn herangetreten ist und ihn informieren wollte, das hat er eigentlich so nett hingenommen als nette Floskel, aber er wusste das schon längst. Alles, was die ihm sagten, das wusste er, weil er alles im Blick hatte. Und auf einmal ballert da ein, ich weiß gar nicht, wie hieß das Schiff noch, Kanteline oder so?
Keine Ahnung. Naja,
das war auf jeden Fall so der das Aufhänger. Geilste
ist aber diese Sequenz, wie diese ehemaligen Konfliktbrüder, Waffenbrüder von den Ultramarines und den Worldbearers sich so wiedersehen und so, oh ja, geile neue Rüstungsfarbe, was ist denn das für ein Rot und so,
ja,
ne?
Stimmt,
und
ja.
Und wenn dann so sich alles entfaltet und der Verrat offenbart wird, das wäre richtig geile Sequenz.
Ja, vor allem die beiden Captains, die sie aufeinandertreffen, die sind eigentlich völlig untypisch für diese beiden Legionen, die sind wirklich Waffenbrüder, also legionsübergreifend befreundet, trotz der, ich sag mal, gemeinsamen Geschichte. Und das ist ja das Opfer, was dann halt dieser Captain der Worldbearers halt bringt, diesen Verrat, dieses Ausnutzen der Situation. Und genau, er setzt, glaube ich, den ersten Schuss, Plasmageschoss, glaube ich, in den Kopf oder was auch immer.
Ja, ja.
Richtig böse. Genau. So, und Robute hat jetzt hat mitbekommen, dass diese Kanteline das ist ein Makrofrachter und der hat auf einmal beschleunigt und schoss halt wie man sich das im Raum so vorstellen kann, mit unfassbar viel Tonnage durch die Werften und Docks und ballerte durch Raumschiffe durch und hinterließ halt ein Loch in der Größe eines riesigen Transporters, weil die ja alle keine Schilde oben hatten. Und der schoss da durch, hat alles zerstört und das hat er auf einmal so wahrgenommen. So, und dann dachte er, okay, was geht denn jetzt hier ab? Okay, Moment. Jetzt hören wir aber auch noch von anderen Situationen. Also Schiffe, die gerade in Feuer aufgehen. Moment, die Worldbearers schießen. Was geht denn da ab? So, und hat dann erstmal vermutet, lange Zeit, weil das gar nicht in seinen Kopf reinging, dass die Worldbearers dachten, dass da irgendein Verrat vor sich geht oder dass Schiffe der Ultramarines übernommen wurden von irgendeinem dritten Feind und war total irritiert. Der hat die ganze Zeit nicht damit gerechnet, dass irgendeine Art von Verrat, so ein Verrat stattfinden kann. Und das Witzige eigentlich an der Situation ist auch nochmal parallel, wenn man so ein bisschen die Geschichte noch kennt, es gibt einen, ich glaube, das war ein Sergeant Teal, der eigentlich darauf wartete, kurz bevor das alles losging, auf dem Flaggschiff von Gilliman meine Strafpredigt zu halten. Weil genau dieser Sergeant Teal hatte nämlich im Vorfeld einen Theoretiker aufgestellt. Ein Theoretiker, was absolut undenkbar ist. Und zwar dieses, was passiert, wenn Space Marine gegen Space Marine kämpft? da muss es doch irgendeine Art von Theoretiker geben, damit man in der Praktika halt irgendwas machen kann. So, und alleine dieser Gedanke, der war so abstrus für die Ultramarines, sowas von nicht normal, trotz der Tatsache, dass sie halt ständig abgekupfert haben von anderen Kampfesweisen der verschiedenen Legionen, um halt ihre eigene Kriegsführung zu verbessern. Aber dieser Gedanke, Space Marine gegen Space Marine, Legionär gegen Legionär, das ist einfach nicht machbar. Und dieser Gedanke muss erstmal in so einen Primarchenkopf rein, der so wenig darüber nachgedacht hat. Naja, dieser Thiel war nämlich, wie gesagt, hatte genau diesen Gedankengang und wartete eigentlich auf seine Art Bestrafung. Und dann kam es halt zu diesem Fall. Und ich will gar nicht auf Thiel weiter eingehen, aber dieser Gedankengang kam halt nicht mal, selbst dieser Gedanke kam nicht mal Gilmian in den Kopf. Und das finde ich halt witzig, bis es dann halt zu der Situation kam, okay, also irgendwas läuft hier verkehrt. Und jetzt müssen wir doch mal handeln. Okay, und dann gab er ja schlussendlich auch den Befehl, so bitte schieß zurück, erwidert das Feuer. Aber das hat super lange gedauert, hat noch versucht vorher mit seinem Primarchenbruder in Kontakt zu treten und hatte dann halt auch so eine schiffsübergreifende Kommunikation mit ihm aufgebaut. Am Ende war noch dazu irgendein Dämon erschienen auf der Brücke von Gilliman. Es war auf jeden Fall sehr heftig. Aber es hat wirklich lange gedauert, bis endlich dieser Groschen gefallen ist bei Robute. Und ja, ich finde das halt einen witzigen Flip in seinem Schädel, bis es dazu kam.
Ja, ein sehr prägender Moment, komplett ja. Health, ne? Auch mega Spoilerwarnung, klar, wir sind Lore-Podcast. Gilliman wird im Laufe des Verrats von Kelf von Kor Ferron auch noch relativ schwer verwundet, ne? Der kriegt quasi einen Kehlenschnitt von ihm, wird fast von einem Space Marine, von diesem dunklen Apostel Kor Ferron, umgebracht. Richtig krass, hat eine schwere Wunde erlitten, die aber wieder verheilt, aber wurde mit einem Anatame verwundet, mit dieser Warp-Klinge, ne? Das lassen wir dahingestellt, denn darauf baut so ein bisschen mein Lore-Snippet auf, den ich mir zu Gilliman rausgesucht habe. Das Ganze geht nämlich um das, um den Kampf um Tessalla. Wir wissen ja, die Horus Heresy war, ich glaube, im Jahre 14 M31 vorbei mit der Siege of Terra, mit dem Kampf auf der Vengeful Spirit. Danach hat alles so seinen Lauf genommen und das Age of Scouring ging los, halt das Zeitalter der Säuberung, wo die verbliebenen loyalen Primarchen halt Jagd auf die Verräterlegion gemacht haben, um die aus dem Imperium zu vertreiben und in den Warp zu verbannen bzw. zu vernichten. Und so auch Gilliman, der danach den Codex Astartes eingeführt hat für alle Legionen und sie in Orden aufgesplittet hat und. Aber Gilliman war auf der Jagd. Thiel war auch noch mit dabei, die beiden inzwischen Superfreunde, so. Und waren zu dem Zeitpunkt über 100 Jahre nach Ende der Siege of Terra, waren sie Fulgrim auf der Spur und haben ihn bis in das Tessalla-System verfolgt. Und über dem Orbit von Tessalla haben sie gedacht, okay, jetzt haben wir endlich den fiesen Fulgrim, den Primarchen der Emperor's Children, haben wir in die Enge getrieben. Und der war da mit seiner Pride of the Emperor, das ist ja sein Flaggschiff von dem Fulgrim, mit der Flotte der Emperor's Children waren sie da über Tessalla vor Ort. Und Gilliman dachte, okay, jetzt haben wir sie endlich. Er konnte relativ ruhig im Warp segeln, was ihn auch schon hätte stutzen müssen. Aber das ist ein Moment in der Geschichte von Gilliman, wo er viele seiner eigentlich sehr sinnvollen und sicheren Charakterzüge hinter sich gelassen hat, weil er Fulgrim schon so lange verfolgt hat. Und über 100 Jahre nach Ende des Siege of Terra hat er ihn endlich. Und da wird er so ein bisschen aufbrausend und vergisst so ein bisschen sein eigenes Credo von immer rückversichern über Theoretiker und Praktiker und wird so ein bisschen übermütig. Und ja.
Was man aber übrigens auch echt gut verstehen kann.
Absolut, ja.
Ja,
er hat einen brutalen Hass auf Fulgrim und auf alle Verräterprimarchen und hat ihn jetzt endlich in die Enge getrieben und geht da ziemlich hart rein. Nachfolgeorden der Ultramarines kämpfen an seiner Seite, greifen die Schiffe der Emperor's Children an, aber Gilliman geht mit so einer kleinen Abordnung, weil er nicht so lange warten will auf die anderen, direkt teleportiert er sich auf die Pride of the Emperor, um Fulgrim zu stellen. Und da schnetzeln sie sich auch durch viele Orte, die wir schon aus der Horus Heresy kennen, von diesem Flaggschiff, was halt jetzt noch krasser mutiert ist. Das Ganze kriegen wir, ganz früher war das nur so ein Lore-Snippet. Irgendwann wusste man, warum Gilliman in 40k in so einer Stasis-Kapsel ist und da quasi im Koma gehalten wird, dass er mal tödlich verwundet wurde durch Fulgrim. Mehr wussten wir nicht, aber durch den Roman Dark Imperium, der sozusagen die Brücke schlägt zu dieser Wiedererweckung von Gilliman und wie er dann das Kommando übernimmt als Regent des Imperators. In dem Roman erfahren wir ziemlich viel darüber, aber das ist so die Eröffnungssequenz, glaube ich, aus dem Roman, wie dieser Kampf um Tesalla nochmal durchlebt wird. Und da ist er halt mit so einer Ehrengarde und so Elite-Kriegern unter anderem Teal, geht er halt auf die Pride of the Emperor, um Fulgrim zu stellen. Sie schnetzeln sich da schön durch. Und bevor er aber dann in die Heliopolis, heißt glaube ich dieses innere heilige Heliopolis, genau, da hat sich Fulgrim halt sehr offensichtlich verschanzt. Und die ballern sich da durch das ganze Raumschiff. Und bevor sie da reingehen, sagt halt Gilliman, hey, damit unsere Nachfolgeorden, die hier auch an Bord des Schiffes rumkrebsen, das Schiff sabotieren können, verschaffe ich uns Zeit, ich rede mit meinem Bruder. Gilliman will halt auf Zeit spielen und sagt halt zu Teal und Captain Andros, einem anderen seiner Kompagnons, die mit ihren Marines draußen warten sollen, die auch krass dagegen protestieren, weil die halt sagen, ey, das ist gegen jedes Credo, was du uns gelehrt hast, das ist einfach richtig dumm. Und Gilliman sagt, nein, ihr wartet draußen, keine Widerrede, ich gehe da jetzt rein. Er geht halt rein, redet mit seinem Bruder. Fulgrim, zu dem Zeitpunkt schon komplett Dämonenprimarch, ne? Schlangenkörper und natürlich viele Arme, super durch, Facettenaugen und. Will Gilliman davon überzeugen, zu den Chaosgattern überzuwandern. Gilliman natürlich gar keinen Bock drauf. Gilliman labert ihn voll, will auf Zeit spielen. Und die beiden enden quasi im Kampf. Gilliman erkennt relativ schnell, dass er seinem Dämonenprimarchen Bruder hart unterlegen ist und führt halt einen sehr defensiven Kampf und kommt halt auch irgendwann dann drauf, okay, ich rufe die anderen doch rein und gebe denen halt den Befehl, reinzukommen. Darauf hat Fulgrim nur gewartet und per Fingerschnippen kommen halt massenweise Dämonen und stark mutierte Emperor's Children, die sich dann den Ultramarines entgegenstellen, und Gilliman unterliegt in diesem Kampf Fulgrim. Und Fulgrim erkennt durch seine Warp-Sicht die verheilte Narbe durch das Anatame von Corferon und schlitzt Gilliman den Hals auf. Und Gilliman wird halt durch diese vergiftete Warp-Klinge Fulgrims abermals an Calf erinnert, wie Corferon ihn damals verwundet hat, und spürt das erste Mal wieder Schmerzen wirklich seitdem. Und liegt halt im Sterben und kann überhaupt nicht begreifen, was gerade passiert ist. Verwundet dabei aber Fulgrim auch noch schwer und trennt ihm Gliedmaße ab. Fulgrim mit seinem perfekt angestrebten Kampfstil völlig irritiert, wie er denn verwundet werden konnte. Und so löst sich dieser Kampf so ein bisschen. Gilliman wird von der Emperor's Pride oder Pride of the Emperor runter teleportiert und in Stasis gepackt, weil er sonst sterben würde. Fulgrim hat als Belohnung für diese Verwundung von Slaanesh eine eigene Dämonenwelt bekommen. Fulgrims Legion zerfällt darauf in viele Warbands und Fulgrim ist nur noch in Ekstase auf seiner Dämonenwelt und macht unaussprechliche Dinge. Und Gilliman kriegt halt im Moment seiner Verwundung halt auch so eine ekstasische Vision sozusagen, ne? Also das ist halt so ein sehr, sehr krasser Wegpunkt in der Geschichte von Gilliman, weil das auch dann seine Stasiswerdung bis zur Wiedererweckung durch, wie heißt er noch? Belisarius Call,
ja,
ist das ja dann der Punkt, wo er ist in 40k und für Jahrzehnte in unserer Zeit immer war, bis er dann wiederbelebt wurde. Ich finde Dark Imperium ist tatsächlich auch wirklich ein cooler Roman. Mag ich echt gerne, weil man halt so viele Einblicke bekommt und das ja auch nahtlos dann in dieses ganze Avenging Sun-Ding übergeht, finde ich sehr, sehr gut. Gefällt mir. Ja, ist ein crazy Ausschnitt, also kann ich nur empfehlen. Dark Imperium, vor allen Dingen der Anfang, wo es denn um diesen Kampf um Tesalla geht, finde ich sehr, sehr cool, macht sehr, sehr viel Spaß und ist auch crazy, wie dann 10.000 Jahre später Gilliman wieder da ist und halt auch die Archive von Ultramar untersucht nach Aufzeichnung über Captain Teal Aber weil er den halt wirklich liebt, ne, mehr als nur einen normalen Sohn, sondern wirklich er halt auch ein Kamerad ist und er halt das richtig krass findet, dass er halt einfach nur ein Name unter vielen ist. Und das sind viele so Einblicke, wie Gilliman in seinen Gemächern ist und wirklich sehr, sehr menschlich und sehr zerbrechliche Züge auch an den Tag legt. Nicht nur wegen dieser nie wirklich verheilenden Wunde durch Fulgrim, ne?
Sag mal, ist er eigentlich zufälligerweise auch, also er ist zwar keiner der Unsterblichen, aber was man ja den Ultramarines nachsagen kann, dass sie eine leicht erhöhte Regenerationsfähigkeit haben. Und ja, ich bin tatsächlich wirklich nicht fit in der neueren Lore. Aber es war ja so, dass halt Mortarion mit seiner Legion in solchen Kriegen so ein jetzt da in der heutigen Lore losgetreten hat und eingefallen ist. Und es kam ja auch zum Showdown dann mit Robute. Und ich meine, dass Mortarion auch Robute ordentlich heftig verwundet hat, also quasi tödlich verwundet hat.
Gibt ja generell die Theorie, dass irgendwie alle Primarchen irgendwie perpetual sind, ne?
Ah, okay.
Gibt als Theorie, aber ja, dieses ihn in die Stasis zu packen und so spricht ein bisschen dagegen. Und auch Sanguinius, das beißt sich dann so ein bisschen, obwohl mit Sanguinor und so auf irgendeine Art und Weise, ja, vielleicht ist er das, aber ja, würde dem Ganzen auch wieder so ein bisschen Zauber nehmen. Ne? Ich finde so eigentlich ganz cool, weil ich finde besonders diese zerbrechlichen Momente von Gilliman auch nach seiner Wiedererweckung, finde ich, sind mit die stärksten Momente, was so die Lore-Schreibung angeht. Ne?
Ja, und ich fand das halt auch nett umschrieben, und da kam wieder Dan Abnett ja durch. Er hat ja Kenne keine Furcht gebracht und das war ja dieses Buch rund um Kalf. Und ich fand, das hat er ganz gut eingefangen, was halt in seinem Kopf so vorging, wie lange er eigentlich auf der Stelle rumgestrampelt hat, um halt möglichst irgendeine Art von Konflikt mit den Wordburrows irgendwie zu vermeiden.
Ja, weil es ja auch so undenkbar war, aber ja, genauso schnell hat er dann auch adaptiert und Teal sich genommen und gesagt, hier, du hast das Ganze schon mal theoretisch durchgespielt und sofort angewendet, ne? Also das muss man echt sagen. Er war zwar kurz in so einer Schockstarre, aber ziemlich schnell umgedacht und relativ schnell erkannt, was da gerade passiert.
Genau. Aber bis zu dem Zeitpunkt, da muss er erstmal der Drops lutschen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Sehr schön, Nico. Hast du wieder ein tolles Skript geschrieben. Ich finde, da haben wir wirklich innerhalb von einer Stunde knackig den guten Robut Gilliam durchgearbeitet.
Ja, ich denke auch. Ich glaube, da hat man jetzt einen kleinen Eindruck von ihm bekommen, so woher er kommt, was für Eindrücke oder was ihn geprägt hat und vor allem, was für Talente er schon von vornherein, ja, rein intuitiv ja schon dabei hatte, die ja heute in der neueren Lore mit dieser ganzen Organisation der Primaris etc., das spiegelt das Ganze ja nur wieder oder er führt es ja im Endeffekt einfach nur weiter. Und ich denke, man hat jetzt einen guten Eindruck von ihm.
Auf jeden Fall. Cool.
Dann müssen wir zur Playlist kommen.
Ja, unbedingt. Was hast du denn da Schönes für uns?
Ja, und ich denke, dass lange, lange Zeit der gute Gilliman Lorga erstmal nur mit seiner Love Gun treffen wollte. Dementsprechend
Kiss. Do you love me?
Love Gun.
You wanna play love games with me?
Who?
Do you love me?
Was hast du mit am Start?
Do you love me? Du hast Firework von Katy Perry, ne?
Nee, das hatten wir schon.
Ja, stimmt. Du
hattest das war meine erste Idee.
Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Ja, stimmt. Hast du recht. Ja, ich habe tatsächlich True Survivor von David Hasselhoff. Weil, wenn nicht Gilliman, wäre es denn dann ein True Survivor? Also, ich sag mal, nach 10.000 Jahren wieder aufstehen, das ist schon crazy Typ.
Ist wie David.
Er ist wie David. Immer wieder aufstehen. Erst Burger fressen auf dem Küchenfliesenboden, dann wieder in unser aller Herzen.
Baywatchen.
Baywatchen. Ja, ein echter True Survivor. Deswegen das auf die Playlist. Das ist generell ein geiler Song. Hab David Hasselhoff ja mal live gesehen. Das hat richtig Spaß gemacht. Das ist eines meiner Top 10 Konzerterfahrungen, muss ich sagen. Und ich war wirklich auf Hunderten von Konzerten, wenn nicht Tausenden von Konzerten in meinem Leben. Und muss sagen, David Hasselhoff hat es in die Top 10 geschafft, weil das war wirklich ein unvergesslicher Abend mit einer wundervollen Ehefrau. Ist man hingegangen so ein bisschen als Selbstverarsche und dann rausgegangen und dachte, wow, das war wirklich mindblowing. Fand ich wirklich gut.
Cool.
War wirklich Entertainment pur. Tolle Bühnenshow. Kann ja wirklich auch halbwegs singen, der Typ. Die Leute, alle gute Laune. War richtig gut. Hat Spaß gemacht.
Ja, ich glaube, das ist nicht so irgendwie, wie man jetzt irgendwie aus Verarschung zu Modern Talking irgendwie sowas gehen würde.
Ja, weil da weiß man, glaube ich, dass es ziemlich scheiße ist.
Aber, ja.
David Hasselhoff war wirklich gut. Hat Spaß gemacht. Genau. Ja, Nico, wollen wir das Ganze einpacken hier, eintüten, endlich durch mit den Ultramarines. Obwohl ich sagen muss, mir hat die Folge jetzt richtig Spaß gemacht. Hast ein tolles Skript geschrieben, hat richtig Laune gemacht, hast die nötigsten Sachen erwähnt, viel Lametta weggelassen, finde ich sehr gut. Und so machen wir nächstes Mal weiter. Ich weiß gar nicht, womit geht's weiter? Mit Blood Angels?
Ich glaube, Salamanders müssten dran sein.
Haben wir das nicht schon? Ich weiß es nicht mehr.
Wir werden, ihr werdet es ja sehen. Hören.
Ja, wir lassen uns überraschen.
Ja.
Ja, wir freuen uns jetzt erstmal auf die Polaris, weil wenn diese Folge rauskommt, dann ist es schon fast soweit. Dann nur noch einmal Bin und ja, die nächste Folge Bin kommt schon auf der Polaris raus. Wir müssen überhaupt mal gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen. Wir haben nämlich noch echt viel Vorbereitung zu machen. Vielleicht lassen wir die nächste Folge mal ausfallen und machen lieber einen Polaris-Warm-up, weil die kommt genau am ersten Tag von der Polaris raus, am 10.10. Diese kommt ja am 30.09. Am 10.10. dann die nächste Folge. Und da machen wir vielleicht lieber so ein Polaris Super Warm-up. Weil wir haben echt noch viel zu tun. Und vielleicht ist die nächste Folge mal so ein richtiges Spezial. Wie wäre das? Klingt das gut? Alle mal zusammen. Vielleicht mal so ein geiler Fünfer-Stream hier. Vielleicht auch mit allen anderen. Vielleicht auch mit Nuka-Cast zusammen. Und dann noch mit Altdorfer Herold zusammen. Und wir alle, die da irgendwie rumkrebsen, dürfen mal was sagen.
Solange ich nicht so angedengelt bin wie bei der 100. Folge, bei der Jubiläumsfolge.
Ja, diesmal haben wir das bessere Streaming-Portal. Und dann ist auch der Schnitt nicht mehr so ganz so arg.
Oh ja.
Aber das finde ich geil. Wir brezeln uns nochmal richtig schön einen rein und machen hier so einen 10er-Stream. Fände ich gut. Gut.
Ah, mit Ansage. Sehr gut.
Freunde, ich bin gespannt, was wir nächstes Mal machen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns E-Mails, beimimperator@gmx.de. Kommt auf unsere Socials. Magabotato auf dem Discord, schreibt uns da. Wir freuen uns über alles. Postet hier unter die Folge bei Spotify oder wo auch immer ihr Podcast hört. Bewertet uns, hilft uns allen, dass das hier weiterhin so eine tolle, frei verfügbare Podcast-Plattform bleibt. Ja, hast du noch irgendwas?
Nö, das passt.
Alles klar, dann gute Nacht, guten Tag, guten Mittag.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert den Magella.